Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen, hier ist er wieder, der Podcast der Herzen.
Hallo.
Heute, wir wollen das gleich mal eingrenzen, heute Donnerstag, der 14. November,
wo
wir
das aufzeichnen. Ist das Datum heute fertig, wichtig?
Nee, das ist nee, jetzt eher für mich so eine Hilfestellung. Oder für alle, die das dann vielleicht historisch dann nochmal nachvollziehen möchten, worüber wir reden. Wir reden ja so ein bisschen über die Woche, was so passiert ist in den vergangenen Tagen. Und da kann man das vielleicht ein bisschen besser einordnen, wenn wir gleich zu Beginn mal sagen, wo wir eigentlich gerade leben. In welchem Tag, in welcher Zeit.
Für die Archäologen dann auch wichtig, wenn sie in 200
natürlich.
Jahren das jetzt ausgraben.
Richtig, und wissen, das hatten wir ja, glaube ich, schon mal gesagt, ja, wenn die das dann in 5000 Jahren mal finden, dann wissen die Epoche einzuordnen. Ja, Micha, lass uns einfach direkt einsteigen. Es war für mich, ich will euch nicht langweilen, ich will dich nicht langweilen mit meinen Geschichten, aber es war für mich die Woche der Erdung. Die Woche der...
du meinst ein Sporterlebnis wahrscheinlich.
Nicht nur das, also es ist ja immer gut, wenn man immer mal geerdet wird. Sportereignis, das war das eine. Ich war beim Sportgymnasium oder im Sportgymnasium bei einer 12. Klasse und wir haben da so eine Art Challenge gemacht. Aber vorher, zwei Tage vorher, war ich beim Traumkonzert, große Stadthalle, 2000 Menschen dort als Gäste. Und passiert ist dort Folgendes, dort haben Menschen mit und ohne Handicap musiziert auf der Bühne. Und das waren ganz viele Leute, die da musiziert haben. Das waren ganz viele Chöre und ein Orchester und Gebärdenchöre und Chöre mit Sehbehinderten und blinden Menschen. Und das hat mich so geerdet. Das war so emotional. Ich mache ja nun als Radioansager doch relativ viele Sachen. Ja, also man steht auf vielen Bühnen, man ist relativ viel unterwegs, also nicht nur eben im Radio, sondern dann auch außerhalb. Und wir machen das ja auch schon ziemlich lange, Micha. Ich traue es mir immer gar nicht zu sagen. Wir sind jetzt schon fast 20 Jahre zusammen am Start. Aber das hat mich am 11.11. war am Montag der 11.11., am Montag war der 11.11.
Montag war der 11.11. tatsächlich.
Ja, das hat mich emotional so berührt. Ich habe wirklich geheult.
Ernsthaft?
Ich habe wirklich, ja, das war so faszinierend. Die Menschen, die sich da so engagieren, also jetzt nicht nur die Mitwirkenden auf der Bühne, sondern auch so all die Menschen ringsherum, die Betreuer. Betreuer ist auch wieder so ein blödes Wort. Also die Pädagogen, die Musiktherapeuten, die Lehrer, das war einfach alles so toll, das war so schön. Und die kleine Luise, die hatte Geburtstag. Luise ist, ich weiß gar nicht, ich glaube 10 Jahre alt geworden. Luise mit einem Down-Syndrom und dann kam die so, ich habe ihren Namen genannt, dann kam die so, hat meine Hand genommen und dann standen wir da vor den 2000 Leuten und 2000 Leute haben für Luise Happy Birthday gesungen. Das war so emotional, das war so toll und die Kleine hat so hochgeguckt und das hat sich so gefreut. Ich glaube, das hat sie in den 10 Jahren ihres Lebens noch nie erlebt, dass 2000 Leute Happy Birthday für sie gesungen haben.
Ach, das habe ich auch noch nie für mich erlebt.
Nee, also, hat sie auch noch nicht.
Ich glaube, ich habe die wenigsten Menschen so erlebt.
Ja, und das erdet dich insofern, dass du erstmal wieder weißt, wo wir eigentlich stehen. Also erstmal so diese abgedröschende Phrase, oh, wie gut es uns eigentlich geht. Ja, aber nicht nur, dass wir eben nicht unmittelbar Betroffene sind, die sich ja trotzdem ganz gut zurechtfinden in ihrem Leben, aber auch die Jobs zum Beispiel, die damit zu tun haben. Menschen, die sich jeden Tag dort, ob nun ehrenamtlich oder bezahlt, hauptberuflich, damit auseinandersetzen, damit beschäftigen. Also wirklich Chapeau und Respekt. Das ist wie eine Parallelwelt. Was doof gesagt ist, weiß ich, weil Inklusion ist so wichtig. Das ist ja eigentlich eine Welt, die in unsere reale Welt genauso passt, die genauso dazugehört wie alles andere auch. Aber man empfindet das so, ja, dass es so irgendwie parallel zu unserem normalen Leben, sag ich mal, abläuft. Und wenn man damit konfrontiert wird, das erdet einen wirklich. Das ist irre. Also
ja,
echt Respekt.
Das Komische ist ja, finde ich immer, dass es ja in Deutschland immer so, wie du sagst, eine Parallelwelt ist. Also man hat das Gefühl, dass ja viele Behinderte, sage ich jetzt wirklich mal, das Wort Behinderte nutzen, Menschen mit Handicap, immer so verschwunden sind. Also das,
ja.
Ich kenne es in anderen Ländern, in anderen Gesellschaften, ist das alles viel offensichtlicher und nicht, weil irgendwie die Quote der Menschen mit Handicap größer sei als bei uns, aber zum Beispiel auch bei türkischen Familien oder so, das ist immer ganz klar, dass der Sohn mit Spastiken und Spasmen heißt das dann, glaube ich, ne? Mit allem, also wirklich körperlich, geistig behinderte Menschen auch mit auf der Straße mit unterwegs sind. Und ich habe das Gefühl, dass hier in Deutschland es oftmals dann so ist, da verschwinden die Angehörigen dann irgendwo im Heim. kein Vorwurf jetzt gegen die Familie, die damit sozusagen auch sagt, das ist ja für den Menschen, der selbst dieses Handicap hat, vielleicht auch das bessere Leben, das angenehmere Leben. Das muss jeder individuell entscheiden. Aber tatsächlich in anderen Ländern, in anderen Kulturen ist es wesentlich offensichtlicher. Da wird auch mehr getan. Also in den USA zum Beispiel hat jeder Aufzug die Brailleschrift mit auf den Tasten drauf. Du hast überall Schilder, die für Sehbehinderte ertastbar sind und so weiter. Da ist Deutschland wirklich ein richtiges Entwicklungsland.
Ja. Aber ich glaube, da tut sich auch einiges. Also wenn du das so erlebst, was da passiert ist, dort in dieser Stadthalle, irre, Wahnsinn. Und ja, man möchte fast sagen, ein Glück daran, mehr oder weniger vorbeizuleben. Ja, vorsichtig, ja, ganz vorsichtig.
Weiß ich gar nicht, ob das ein Glück ist.
Ja, ich weiß nicht, ob es ein Glück ist. Es ist blöd gesagt, aber trotzdem, wenn es einem einigermaßen gut geht und man einigermaßen guten, tollen Job hat, der einem Spaß macht und ach, das ist wirklich Carpe Diem. Ja, das ist die Botschaft, das ist die Podcast-Botschaft Carpe Diem. Mensch, genießt den Tag, genießt das Leben, macht was draus. Egal jetzt, wie es einem geht.
Ja, eigentlich müsste man immer dankbar sein dafür, dass dann, weiß ich nicht, wenn man zwei Arme, zwei Beine hat und normal laufen kann und sehen, hören, alles kann und so weiter. Ja, das ist aber dann immer die Normalität in Anführungszeichen und alle, die da irgendwo eine Einschränkung haben, werden dann als anormal betrachtet. Aber das ist ja auch Blödsinn. Ein Blinder kann auch glücklicher sein als jemand, der
absolut.
Der durch die Gegend rennt. Ne? Das ist immer so relativ. Aber gleichzeitig, ich glaube aber auch, dass, wie du sagst, dass die Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, die gehen wenigstens abends nach Hause und wissen, was sie getan haben. Bei unser eins ist es doch oftmals so, seien wir doch ehrlich, dass man, okay, jetzt hast du den ganzen Tag in meinem Fall übers Wetter gelabert, in deinem Fall im Radio gelabert. Klar kann man sich irgendwie einreden, dass man vielleicht ein paar Leuten ein bisschen Freude gebracht hat oder so, aber ist das sinnvoll? Ist es da nicht sinnvoller, wenn man irgendwo die kleine Luisa, mit der irgendwas gelernt hat oder keine Ahnung, sie nur gepflegt, versorgt hat oder sowas? Ist so vielleicht wesentlich befriedigender im Leben.
Ach, das ist so toll. Und wie die mich angeguckt hat, die kleine Luisa, das war so irre.
Auch sehr schön.
Ja.
Das glaube ich, dass einen das wirklich dann ein bisschen erdet.
Das Kontrastprogramm hatte ich in dieser Woche auch, Micha. Ich war, du hast es schon angesprochen, im Sportgymnasium bei den 18-Jährigen, bei den 12-Klässlern. Um euch vielleicht ganz kurz ins Bild zu holen, wir machen dann eine kleine Radioaktion. Das heißt, die Schulen können sich bewerben, die Klassen. Und wir kommen dann als Vertretungslehrer in die Schulen. Ja, und quatschen nicht, sondern machen, weil es ist ja nun leider kein Geheimnis mehr, Lehrermangel in Sachsen und ach, was weiß ich, überall.
Sie nehmen sogar dich.
Ja, sie nehmen jeden und wir kaufen uns mehr oder weniger ein in die Schulen, indem wir 500 Euro für die Klassenkasse mitbringen, aber da gibt's eben eine Challenge.
Ja.
Ja, eine Challenge und in diesem Falle war es eine Sportstunde am Sportgymnasium und das ist ja so richtig Landeskader. Das sind ja richtig die Profis, die Sportprofis von morgen. Da hast du so eine gemischte Klasse. Da sind Fußballer drin, Basketballer drin, Leichtathleten drin und das war irre. Das hat mich so gedemütigt. Ja, das wiederum ja auch geerdet. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben mich gedemütigt. Die haben mich ausgenockt. Die haben mich fertig gemacht. Ich habe mich so geschämt. Ja, und am Ende haben sie gesagt, naja, für sein Alter war er gar nicht so schlecht. was er abgeliefert hat.
Das hat so ein bisschen was von Jopi Heesters. Für sein Alter hat er noch schön auf der Bühne gestanden.
Für sein Alter ging's eigentlich.
Ja.
Es ist unfassbar. Du machst ja zum Beispiel in so einer Challenge, haben wir gemacht, Seilspringen. Ja, also wie viel Durchschläge, sagt man Durchschläge, glaube ich.
Das weiß ich gar nicht. Das ist, glaube ich, auf dem Amt. Da hast du mehrere Durchschläge.
Ja, also du weißt schon, was ich meine. Wie viele Durchschläge schaffst du in einer Minute? Ich bin da mächtig stolz, so auf 50, 60, dass du so denkst, ja.
In der Minute,
In der Minute, ne? Dass du sagst pro Sekunde ein, dass man da so halbwegs durchkommt. Weißt du, was die Leichtathleten dort machen? Die Mädels, wohlgemerkt, die sind bei 175, 180 Durchschlägen. Drei in der Sekunde, drei. Und ich habe wirklich selber mitgezählt. Das geht so schnell, kannst du gar nicht gucken.
Ich wollte gerade sagen, ich würde dabei einschlafen, weil ich hypnotisiert wäre vom Gucken.
Unfassbar, was die für ein Körpergefühl haben. Dann bin ich gegen die Basketball. Das war natürlich ein Riesenfehler zu sagen, wir machen eine Basketball-Challenge, weil ich habe mich zwar gewundert, warum die Jungs mit 18 schon 2 Meter groß sind, aber es hat sich dann eben herausgestellt, dass es Basketballer sind. Wir haben so dann Korbwerfen gemacht, weißt du? Zehn Würfe und die Jungs haben sich tierisch geärgert, dass sie so schlecht waren. Also wir haben dann immer so, ne, 4, 5 Jungs und dann den Durchschnitt genommen, den ich dann überbieten musste. Und die Jungs haben sich tierisch geärgert, dass sie so schlecht waren. Die haben nämlich von 10 Würfen nur 8 versenkt im Schnitt.
Wie viel hattest du?
Ja, ich hatte einen. Ja, das ist unglaublich.
Okay.
Ja.
Das ist ein Unterschied. Ja. Aber haben sie dich nicht mit Respekt behandelt? Ich meine, als Lehrer, da weiß man doch, der Lehrer muss ja nicht alles so perfekt dann ausführen können, aber er muss es ja vermitteln können. Er muss ja als Coach Training geben können und sagen, hier, so reifst du, junger Mann, ich bringe dich zu ja. neuen Weihen und so weiter. Haben Sie ja. dir diesen Respekt nicht beigebracht?
Doch, 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 den haben sie mir entgegengebracht. Sie haben mir gesagt, du darfst gerne wiederkommen und dann machen wir vielleicht mal eine andere Sportart, irgendwie Schach vielleicht oder so. Ja, Schach.
Oder wir brauchen auch immer Eckfahnen. Eine ist geklaut worden, du kannst dich da mal hinstellen.
Machst du die Eckfahne, ja. Die Eckfahne, toll. Nee, also das hat mich auch sehr geerdet. Deswegen für mich die Woche der Erdung, was ja auch mal ganz wichtig ist.
Das, ab und zu braucht man das, glaube ich. Ne? Vielleicht brauchst du jetzt nochmal so einen Auftrieb. Vielleicht, du müsstest jetzt vielleicht was Gegenprogramm noch machen. Irgendwo, wo sie dich dann anhimmeln und dann sagen, oh, großer André, toll.
Ach nee, gar nicht. So, Kritik ist schon gut. Das sind wir auch schon beim nächsten Punkt, Micha. Ganz böse Kritik hat es für uns gehagelt. Also ich glaube auch in erster Linie für mich das Thema Greta Thunberg.
Ja, okay. Was kam da?
Also erstmal, Greta hat eine Mitfahrgelegenheit gefunden.
Diesmal jetzt zurück, meinst du, aus den USA wieder auf dem Schiff?
Zurück aus den USA, aber auf einem kleinen Boot, meine ich, ne? Also auf einem Katamaran. Was ist das für eine Familie? Was sind das für Leute, wo sie mitfährt?
Australien, soweit ich weiß, ne?
Australien irgendwie. Irgendwelche YouTuber, glaube ich.
Ja. Eine ganze Familie, Mutter, Vater, Kind.
Ja.
Die alles auch ins Netz stellen. Und ich habe also nur kurz Bilder gesehen, das sah sehr gemütlich aus auf diesem Katamaran. Also sie hatten große Sofa-Landschaft da drin. Also da hätte ich jetzt gedacht, dass man nicht so viel Platz hätte. Es sah wirklich sehr nett aus.
Okay. Also jedenfalls, Greta bleibt sich treu. Sie bleibt dabei, sie fliegt nicht. Also so konsequent macht das ja sonst nur die Bundeswehr. Und Greta geht aufs Wasser. Und wir hatten in dieser Woche, weil es natürlich ein wichtiges Ereignis war, darüber gesprochen. Sie muss deshalb zurück aus den USA, weil ja diese Weltklimakonferenz, die Anfang Dezember eigentlich in Chile stattfinden sollte, jetzt nach Madrid verlegt wurde wegen der Unruhen in Chile. Mhm. So. Und wir hatten dann spekuliert, beziehungsweise überlegt, okay, sie ist jetzt die ganze Zeit dort drüben in den USA. Sie sitzt dort und hält wahrscheinlich Vorträge, was auch immer. Was sie aber wohl nicht macht, ist zur Schule gehen.
Mhm.
Oder?
Das weiß ich nicht. Gibt es da was Neues, neue Erkenntnisse? Ja. Ich dachte, du hast jetzt irgendwas.
So, das war der eine Punkt. Pass auf, wir lösen es gleich auf, weil wir haben ja kritische Zuhörer. Der zweite Punkt war, wenn sie in New York sitzt und zur Weltklimakonferenz, was ja der ursprüngliche Plan war, nach Chile möchte, muss sie auf dem amerikanischen Kontinent nahezu 10.000 Kilometer überbrücken. Wie hätte sie das gemacht? Käme doch eigentlich nur Fahrradfahren in Frage, oder?
Ach, das ist ja auch so schwierig. Die darf ja eigentlich gar nichts machen. Die darf ja, also am besten würde sie ja schweben, weil wenn sie läuft, guckt man schon direkt, was hat sie denn für Schuhe an? Wo sind denn die Schuhe her? Wenn sie irgendwas anzieht, hat sie die Zöpfe mit einem Gummiband gebunden? Wie ist dieses Gummibändchen entstanden? Ist das Gummibändchen ökologisch abbaubar oder nicht? Also sie darf ja eigentlich wirklich gar nichts machen. Das ist immer das Problem, wenn jemand irgendwie dir sagt, André, rauch mal weniger. Wenn das jetzt wäre, André, das ist nicht gut, du musst weniger rauchen. Wenn du dann sofort antworten würdest, na, aber du hast ja heute Morgen auch eine Zahnpasta benutzt, die, weiß ich nicht, die überteuert war. Oder, also du kommst direkt immer mit diesem Gegenging. Sie hat ja im Großen und Ganzen, hat sie ja nur recht, aber dann immer so auf sie draufzuhauen und alles zu kritisieren, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht hätte sie, vielleicht Fahrradfahren, mit dem Dreiradfahren, mit dem Tretroller, aber ohne Elektroantrieb.
Also das mit dem Rauchen möchte ich hier und jetzt mal aufklären. Wir hatten, ich glaube, vor einem Jahr oder so drüber gesprochen, dass ich das hinter mir lasse.
Ich wollte nicht nochmal nachfragen. Ich wollte dich jetzt nicht in Bedrängnis bringen. Wie ist es?
Ich bin ein Todeskandidat. Ich bin längst schon vor Monaten auf E-Zigarette umgestiegen.
Ah. Ja. Hast du mitbekommen, in den USA?
Ja, natürlich. Das ist ja alles gar nicht mal so gesund wie, also gesund ist es sowieso nicht, aber es ist ja alles viel schlimmer als gedacht.
Ja, wobei in den USA haben sie ja wohl festgestellt, dass es auch bei bestimmten Sorten irgendwelche belasteten Öle drin waren. Die haben für die Todesraten gesorgt. Also insofern, wenn du auf den Dealer deines Vertrauens vertraust,
du, aber ich glaube, die meinen doch dieses Liquid-Zeug, oder?
Genau,
das war so, wenn du manchmal guckst in Autos, wo es dann so rausdampft, wo du denkst, das Auto brennt.
Ja.
Also auf der Autobahn möchte man da immer, keine Ahnung, Notruf. wenn du plötzlich so ein Auto siehst, wo es da rausdampft, ist man geneigt, die Polizei anzurufen. Das sind ja die mit den Liquids. Und ich glaube, das waren auch die E-Zigaretten, die diese Opfer gefordert haben.
Richtig, genau. Benutzt du was anderes?
Ich bin ja IQOSer. IQOS heißt es, glaube ich.
Was ist das? Wie funktioniert das?
IQOS. Muss ich am Nichtraucher kurz erklären. IQOS, das hat Philip Morris entwickelt. Und zwar ist es wie Tabak. Das sind dann so kleine Heats, nennt man die. So kleine Tabaksticks. Die tust du dann rein. Ja, in so eine Art Verdampfer oder Erwärmer. Und dann wird der Tabak wohl nicht verbrannt, sondern nur erhitzt.
Ist so ein Räuchermännchen praktisch, ja?
Das ist ein bisschen wie ein Räuchermännchen, riecht im ersten Moment auch ein bisschen wie eingeschlafene Füße.
Ach, lecker.
Ja, und es ist wohl Nikotin drin, sodass also die Sucht befriedigt wird. Und es schmeckt jetzt auch nicht auch nicht unlecker. Um Gottes Willen, ich will jetzt keine Werbung dafür machen. Aber das ist halt schon ein Unterschied zu diesen Liquids.
Warum benutzt du jetzt das eine und nicht das andere?
Weiß auch nicht. Ich kann's ja, es ist ja prinzipiell irrational zu rauchen. Deswegen kann ich die Frage nicht so beantworten. Es ist irrational. Weißt du, die Geschichte dahinter ist sehr spannend, weil Philip Morris hat das entwickelt, wohl für viele Milliarden US-Dollar, dieses IQOS-Prinzip, also diese E-Zigarette oder dieses Erhitzen, dieses Erwärmen von Tabak, weil die ziemlich genau wissen, dass das Rauchen, das klassische Rauchen irgendwann ausgestorben sein wird. Also sie wissen schon, das Gesundheitsbewusstsein der Menschen wird immer ausgeprägter. Ja, und irgendwann werden die Menschen ganz aufhören zu rauchen, weil sie einfach sagen, es ist scheiße, es bringt nichts, das macht krank, das macht kaputt. Und deswegen haben sie die sogenannte, ich sag's mal in Anführungszeichen, gesunde Zigarette entwickelt. Das heißt, die haben quasi Milliarden in die Hand genommen, um in die Zukunft zu investieren, um den Leuten halt zu sagen, ihr müsst nicht diese extrem schädlichen Zigaretten weiter rauchen, sondern steigt doch um auf diese Heats, auf diese nur erhitzten Tabakstäbchen. Die kosten zwar genauso viel, das heißt, Philip Morris macht damit wahrscheinlich genauso viel Kohle wie mit Marlboro.
Sind die auch genauso besteuert eigentlich?
Wahrscheinlich. Ich glaube, die werden genauso auch genauso besteuert. Okay. Ich meine ja. Und du musst auch diese Warnhinweise auf diese kleinen Heats-Packungen drucken. Mhm, das ist wohl auch so. Ja, und deswegen hat IQOS gesagt, für das gesundheitsbewusste Rauchen, was ja an sich schon irgendwie ein Widerspruch in sich ist, entwickeln wir diese Dinger. Ja, okay. Und das ist eben jetzt der Stand der Dinge. Bis jetzt ist es wohl so, dass die nur eigene Studien gemacht haben. Also der Konzern selber hat viele medizinische Studien dazu. Die sagen 90% weniger schädlich als eine herkömmliche Zigarette.
Okay.
Ja. Und jetzt kommen unabhängige Institute und sagen, na ja, es gibt keine Langzeitstudien, wir können überhaupt noch nicht seriös sagen, ob das nun wirklich gesünder ist, wirklich besser oder nicht. Fakt ist, dass es natürlich auch schädlich ist. Also das ist so momentan der Stand der Dinge. Da streiten sich im Moment die Gelehrten ein bisschen.
Also ich finde jetzt mit den Liquids finde ich immer sehr lustig, wenn ich mit dem Hund draußen bin, auf der Hundewiese weiß ich immer sofort, wo, da gibt's so zwei Leute, ich weiß dann immer sofort, wo die sind. Das ist so ein bisschen wie früher bei den Indianern, stelle ich mir vor, dass du siehst, guck mal, der Plattfuß-Indianer ist da hinten unterwegs und der andere mit dem bekloppten Hund ist da drüben. Das kannst du schon über Kilometer weit dann entdecken, das ist toll.
Ist er? Also, wer definitiv nicht raucht, ist die Greta. Und darauf zurück jetzt zu kommen, wir waren bei Greta, wie sind wir auf Greta gekommen?
Ja, also dass sie jetzt wieder auf dem Schiff ist, aber du wolltest mich noch aufklären, ob sie jetzt zur Schule geht oder nicht?
Ja, Bashing, genau, Greta, ich denke mal an die Insel. Also Greta Bashing.
Das ist in Sachsen, musst du aufpassen. Also mit Greta und Kreta, da ist kein Unterschied rein phonetisch.
Greta Bashing. Ja. Also Andres, Greta Bashing, wir haben Post bekommen, Michael.
Ja, warum?
Ich höre nun wirklich sehr gern euer Programm, aber Andres Kommentare gehen so langsam in die Richtung Stimmungsmache gegen Greta. Er wollte wissen, pass auf, jetzt kommt nämlich hier eine Klarstellung. Er wollte wissen, ob sie denn nicht in die Schule müsse. Mhm. Kurze Recherche im Netz würde ihm verraten, dass sie eine Freistellung für dieses Schuljahr hat und selbst wenn nicht, glänzt sie mit überdurchschnittlichen Leistungen, wodurch ihr der fehlende Stoff nicht den Abschluss kosten würde.
Ah.
Okay. Ja, okay. Also zwei Dinge. Greta ist so klug, dass sie eigentlich keine Schule braucht. Und zweitens ist sie freigestellt.
Ja, aber das mit der Freistellung finde ich auch vernünftig. Also ich meine, wenn jetzt jemand zum Beispiel in der 11., 12. Klasse dann ein Jahr aussetzt und in die USA geht, was ja viele machen, oder ein Auslandssemester sonst irgendwo, dann ist das ja auch eine Fortbildung. Und ich meine, wie viel lernst du als junger Mensch, wenn du weltweit unterwegs bist und dann bei Kongressen teilnimmst, die hohen Herrschaften der Weltpolitik kennenlernst und so weiter? Besseres könnte ja nur auch nicht passieren.
Ich wollte sagen, wahrscheinlich lernt man mehr fürs Leben als in der Schule, wird wahrscheinlich unter Umständen dann nicht für einen Abschluss reichen. Hast du das gelesen in Amsterdam, dieser Neunjährige?
Nee, was denn?
Neunjähriger hat einen Uni-Abschluss gemacht, ein Wunderkind. Also nicht nur Abi und nicht nur Hochschulreife oder so, nee, der hat einen Uni-Abschluss mit 9 Jahren, wo ich dann wieder sage, das ist also durchaus erstaunlich und bemerkenswert, was du eben leisten kannst als Schüler, wenn du auch freitags in die Schule gehst.
Ja? Ich glaube, Bayern wird es wahrscheinlich nicht anerkennen. Wird wahrscheinlich sagen, hier, das ist wie NRW-Abi, das zählt nicht. Das ist auch viel zu dicht dran an NRW da oben.
Genau. So, okay, also wie gesagt, das hätte man alles leicht recherchieren können, dass die Greta überdurchschnittlich ist und deswegen eigentlich keine Schule braucht und dass sie freigestellt ist. So, weiter hat er sich darüber echauffiert, dass sie ja von New York City bis nach Chile reisen hätte müssen. Richtig. Und zwar so wie sonst auch überall hin mit dem Zug. Auch das leicht zu recherchieren. Schade, dass ein erwachsener Mann vordringlich die Hater anspricht, anstatt die Leistung dieser Jugendlichen im Kampf gegen den Klimawandel zu erwähnen. So, okay.
Hat er mich noch lobend hervorgehoben, dass ich dagegen halt habe?
Ich bin es manchmal wirklich leid, mit welch niedrigem Niveau André ab und an die Zuhörer in den Morgen begleitet. Ey, das ist natürlich, ja gut, ja.
Ja, aber das ist ja, ja. Du machst das ja nur, um mir die Möglichkeit zu geben, zu glänzen und mit meiner liberalen, intellektuell fundierten Sichtweise dagegenhalten zu können.
Ja, richtig, genau. Ja, genau. Deswegen stapel ich einfach ein bisschen tief.
Ja.
Könnte ich jetzt zu meiner Entschuldigung sagen. Ja, das tut mir leid. Wir haben gelernt, sie ist mit dem Zug unterwegs. Aber ist das, hoffentlich ist das keine Diesellok.
Ich meine, wenn du durch die Anden fährst mit dem Zug, da, ich glaube nicht, dass das alles elektrifiziert ist und dass das alles nur aus dem Ökostrom kommt. Ne?
Das wären 10.000 Kilometer gewesen. Also ich glaube nicht, dass die Strecke von New York bis nach Chile runter, das klebt ja jetzt, wenn man so drauf guckt, links unten in Südamerika, dass das alles elektrifiziert ist. Ich weiß nicht. Aber wir wollen das jetzt gar nicht weiter vertiefen. Sie hat ja recht. Warte mal, es war, die Manu hat das geschrieben.
Ja, aber selbst wenn da 1.000 Leute mit einer Diesellok fahren, ist das immer noch besser, als wenn da 30.000 SUVs durch die Gegend kurven. Ne? Ich habe jetzt diese Woche, wo war denn das, wo habe ich das denn gesehen? Ich glaube, beim Monitor war das in der Sendung. Ich war etwas schockiert, dass sie, beim Monitor muss man natürlich auch immer noch mal gucken, die sind ja natürlich auch, spitzen das immer gerne ein bisschen zu, aber die Fakten stimmen ja dann doch immer, dass diese Hybridautos, also sprich, wo du Benzin und Elektro drin hast, was ja immer so gilt als eine ganz tolle Lösung, Stadtverkehr machst du elektrisch und wenn du mal wirklich weiter wegfahren musst, machst du es mit Benzin, dass bei denen auch wieder mal sämtliche Angaben zum Verbrauch nicht stimmen, die werden irgendwie angegeben als Durchschnittsverbrauch mit 1,5 Liter. Hm. Und es ist aber so, dass die schön gefördert werden, steuerlich und auch bei der Anschaffung. Und zum Beispiel.
Das
auch
ist aber, glaube ich, nur in Deutschland noch so.
Richtig,
oder?
Genau. Da wollte ich gerade mal hinaus. Das ist nämlich das Interessante, dass ganz viele zum Beispiel Flotten von Firmen, die benutzen, weil das sich natürlich dann lohnt, auch in der Anschaffung, und die Mitarbeiter das gerne nehmen als Firmenfahrzeug, weil es eben auch noch steuerlich begünstigt wird. Das Problem ist nur dabei, dass die dann sagen, ach, das mit dem Aufladen ist mir alles ein bisschen lästig. Ich fahre einfach mit dem Benziner. Die Steuervergünstigung bekomme ich ja sowieso. Und das Problem ist, dass der Hybrid, wenn er mit Benzin fährt, wesentlich mehr verbraucht als ein normales Diesel- oder Benzinauto. So, und das wird aber in Deutschland weiterhin gefördert werden. Frankreich, die Niederlande und so weiter, alle schon ausgestiegen. Es macht überhaupt keinen Sinn, einen Hybrid weiter zu fördern, vor allem für so berufliche Geschichten.
Oh Gott.
Und Deutschland zieht das schön weiter durch, weil es hilft ja der Autoindustrie. Ne?
Hast du gehört, das war jetzt mein kleiner Werbespot. Für IQOS, Entschuldigung.
Ich merke schon.
Ja, aber jetzt kommt ja Elon Musk. Sag mal, Elon, sagt er. Elon Musk. Man hört 1000 verschiedene Möglichkeiten, diesen Namen auszusprechen. Immer wieder. Elon Musk.
Elon Musk. Klingt so englisch, amerikanisch.
Elon Musk. Ja, und das ist eine Meldung, die Deutschland in dieser Woche, ja, die einen haben gefeiert, die anderen waren ein bisschen erschrocken. Elon Musk baut eine Giga-Tesla-Fabrik inklusive Batterieherstellung und so weiter in der Nähe von Berlin. In der Nähe des Hauptstadtflughafens.
Des zukünftigen angedachten.
Wahrscheinlich ist die Fabrik deutlich eher fertig als der Flughafen.
Ich würde es vermuten, ja.
Das ist die gute Nachricht. Also das, die einen sagen, die gute Nachricht, ich glaube, die deutsche Autoindustrie fühlt sich da jetzt etwas unter Druck gesetzt. Es ist ja die einzige Fabrik von ihm in Europa.
Ja, und er wollte zuerst in Großbritannien bauen und hat dann wegen des Brexits aber gesagt, die haben wohl schon auch Grundstücke und alles da gekauft gehabt. Das war alles vorbereitet.
Okay.
Und wegen des Brexits, also da gehen wir jetzt weg. Er hat wohl zuerst auch im Saarland gesucht, habe ich gehört. Und ich weiß nicht, dann hat er wahrscheinlich die Annegrete getroffen und die Kramp-Karrenbauer und dann gesagt, ach nee, dann da doch nicht. Und jetzt ist er mitten in der Heide von Brandenburg.
Ja. In Saarland, vielleicht hat er sich ja ein bisschen ausführlicher damit beschäftigt. Der macht ja auch viel Weltall und so weiter und will den Mars bevölkern und Mondmissionen, was weiß ich. Vielleicht hat er sich gedacht im Saarland, ups, das erinnert mich ein bisschen an die Gegend hinter dem Mond. Deswegen gehe ich doch lieber nach Brandenburg. Ja, gut, es ist ja bei Berlin. Es ist jetzt nicht so abgeschnitten. Es ist nicht so außer der Welt.
Ich kann ganz weit weg. Es ist in der Nähe einer Hauptstadt. Die Grundstücke sind noch günstig. Da bekommt man noch Leute hin. Ich glaube, das ist eine ganz gute Wahl, ja.
Elon Musk. Total spannender Typ, wenn man den so sieht. Und das ging ja nun in dieser Woche wieder durch alle Fernsehkanäle und so weiter, wie der da so unbeholfen auf der Bühne steht, so neben den deutschen Autogiganten, also den Managern, ja. Und dann so dieser etwas tapsige Elon Musk, Entschuldigung. Das ist schon spannend, ja. Das ist, ich weiß auch nicht, was er hat. Also es ist, glaube ich, eine ganz besondere Persönlichkeit.
Der wirkt auf mich auch so ein bisschen immer, als hätte er so eine leichte Persönlichkeitsstörung. Also der twittert ja auch ganz komische Dinge, der erzählt ja ganz komische Sachen zwischendurch, muss dann immer mal wieder zurückrudern. Aber irgendwie hat er A, die Geldgeber und B, treibt er dann doch Sachen voran.
Ist ja, na gut, Geld, ich glaube, sein Geld, also seine erste Million hat er mit PayPal gemacht, meine ich, oder?
Ach, das weiß ich schon gar nicht mehr.
Ich glaube, Elon Musk war Mitentwickler von PayPal und dann haben die das ja für hunderte Millionen verkauft an Weiß gar nicht.
Also Facebook. eBay hat es auf jeden Fall eine Zeit lang gehabt.
eBay, ja, also und damit ist er reich geworden. Ach, dann ging's los mit Tesla und so. Ja.
Ah ja, Beteiligung an der Gründung von PayPal. Das
stimmt. Ah ja, jetzt, tatsächlich, ja. Guck
tatsächlich ist es wahr. Ach, spannend.
Und der hat auch einen Haufen Kinder und sich mal geschieden schon, oder?
Das auch noch?
Ich glaube ja. Weiß nicht genau. Also schon ein spannender Mensch, dieser Elon Musk.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, und jetzt kommt er nach Deutschland. Spannend. Bist du schon mal Tesla gefahren?
Ich bin noch nie Tesla gefahren.
Ich bin letztens Tesla mitgefahren. Mhm. Also das ist ein sehr, sehr schönes Auto, das muss ich sagen. Hier der Kumpel, der das Ding hat, der hat dann auch schön da alles auf Automatik geschaltet. Der fährt ja auch in weiten Teilen, kann er automatisch fahren. In Deutschland nicht so sehr wie in den USA, wo es ja auch schon schwere Unfälle gegeben hat. Mhm. Aber der erkennt halt, welche Spur wo ist, hat mit Baustellen, kommt er auch klar. Und dann, das war schon sehr, sehr seltsam. Der hat dann die Hände vom Lenkrad weggehabt und das Ding lotst sich so. Es war nur so, wir wurden die ganze Zeit rechts überholt, weil er hat es halt auf Automatik gestellt und dann fährt er eben in der Baustelle auch Strich 80, während ganz Deutschland 100 fährt und das verkraftet der Deutsche natürlich nicht und dann fährt er rechts dran vorbei oder wird mit der Lichthupe aggressiv und ich habe dann auch gedacht, naja, es ist zwar ein total top modernes Auto, aber im Moment würde ich es als anderer Verkehrsteilnehmer einfach nur als Hindernis sehen.
Ha, ha, ha. Was sagst du denn eigentlich dazu? 100, also Limit-Tempolimit jetzt in Holland, in den Niederlanden, glaube ich. Haben die jetzt beschlossen, oder?
Die Niederländer sind durchweg ein sehr intelligentes Völkchen.
Das heißt, das wirklich, also zumindest tagsüber, Höchstgeschwindigkeit 100 km/h auf Autobahn.
Also wir hatten, Thema Tempolimit haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen.
Ja,
also ich bin ja völlig dafür. Aufgrund der Erfahrungen in anderen Ländern, also wie Frankreich, Österreich, Schweiz und so weiter und so fort. Die Niederlande waren ja immer mit, ich glaube, 130 dabei, oder?
120? 130? Ich glaube, das darf man nachts dann jetzt auch noch fahren, aber und eben nicht mal tagsüber.
Ich finde 130 ein sehr, sehr angenehmes Tempo. Das gibt's auch in Frankreich und da bin ich auch schon 1000 Kilometer auf den Autobahnen gefahren. Ich find's sehr gut, weil eben das Tempo untereinander, die Temperaturdifferenzen wollte ich sagen, die Tempodifferenzen sind nicht so groß. Das heißt, du hast nicht einen, der mit 200 angekracht kommt und einer zuckelt mit 80 über die rechte Spur. Deswegen, das macht aus meiner Sicht auf jeden Fall Sinn. Ökologisch kann ich nicht ganz einschätzen, aber logisch, klar, ist ein höheren Verbrauch, höhere Verbrennung, wenn du schneller fährst. Also deswegen, dass die Holländer jetzt runtergehen auf 100, interessant, aber es ist halt auch ein kleineres Land, ne? Du musst nicht ganz so lange Strecken fahren wie bei uns zum Beispiel.
Ja, was hat der Scheuer dazu gesagt, als die Diskussion bei uns aufkam? Das ist doch jenseits allen gesunden Menschenverstandes, oder? Was war es nicht so?
Aus der Sicht eines CSU-Politikers.
Tempolimit,
Den Begriff gesunder Menschenverstand überhaupt in den Mund zu nehmen und dann die Mautverträge zum falschen Zeitpunkt zu unterschreiben, überhaupt diese Maut zu wollen und so weiter.
Unfassbar.
Das mit dem gesunden Menschenverstand ist ein großes Wort. Ja. Was ich immer nicht verstehe, was man nicht von anderen Ländern sich auch dann so Sachen mal abguckt. Also, dass man um sich herum schaut, guck mal, die machen das jetzt alle so, kann ja gar nicht so blöd sein. Und was ich zum Beispiel in Holland gut finde, die haben nicht nur die großen Verkehrsschilder, sondern da kommt so alle paar hundert Meter kommen immer so kleine Schilder und da steht ganz klein nochmal das aktuelle Tempo drauf. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich vergesse dann zwischendurch immer, war es jetzt eben 100 oder war es 120 oder sowas?
Ich dachte, du sagst, kleine Schilder, wo draufsteht, Coffeeshop.
Die riechst du da brauchst du keine Schilder für aufstellen, da riechst du genau, wo die Fahne wieder herkommt.
Ja. Deswegen, die kommen ja da alle her, die Holländer. Deswegen dürfen die gar nicht so schnell fahren.
Deswegen sind die aber auch so entspannt wahrscheinlich beim Fahren. Nicht so gehetzt wie wir Deutsche.
Kann gut sein. Ja, also 100 Tempolimits in Holland.
Die Holländer haben wir jetzt auch gerade noch gesehen, eine ganz tolle Erfindung gemacht. Die haben ja in Amsterdam diese wunderschönen Grachten. Warst du mal in Amsterdam eigentlich?
Natürlich war ich in Amsterdam. Dort habe ich fast meine Unschuld verloren.
Ach, du meinst also wegen dieser ganzen Shops
da? Mein Glauben an die Menschheit, ja. Ich habe in Amsterdam, also vor Amsterdam, habe ich meine Segelscheinprüfung gemacht. Ah, ja. Also die praktische auf der Nordsee, da vor Amsterdam. Genau. Ja. Und dann bin ich irgendwie nach Mittags fertig gewesen, bin total happy, weil ich bestanden habe, total happy vom Bord. Ich habe aber auch nur deshalb bestanden, das muss ich mal kurz erzählen, da war ein Richter aus Dresden dabei, ein Richter, also nicht Herr Richter, sondern ein Amtsrichter. Mhm. Ja. Und wir sollten dann ausparken dort von diesem Anlegesteg. Ja. Die Prüfer waren an Bord und der hat den Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt, der Richter. Ah. Also bevor es dann überhaupt rausging aufs Wasser zum Segeln, ja, ist ja Segelschein gewesen, musste erstmal mit dem Motor so raus aus dem Hafen. Und der Richter war so aufgeregt, dass er vorwärts und rückwärts verwechselt hat und ist mit diesem Segelboot, das war irgendwie so ein 18 Meter Segelboot, so ein Schulungsboot halt, ja, ist der voll in diese Hafenanlage reingekracht, ja, in diese, dort in diesen Steg, in diesen Bootsteg und da knallte das Holz rum und ringsherum die Skipper, da standen ja noch andere Leute mit Schiffen, die haben einen Stress gemacht, haben sich total beschwert und aufgeregt, dass das eben dort in dieser Hafenanlage stattfindet. Also jedenfalls lagen die Emotionen blank. Ja. Mhm. Das Schiff ging noch, da war jetzt nicht so viel passiert. Alle waren total nervös und ich war dann der Nächste, der dran war. Und da haben die Prüfer gar nicht mal so genau hingeguckt. Ich bin dann, also ich hätte da wahrscheinlich alles falsch machen können. Hauptsache, ich fahre nicht in so einen Bootssteg rein. Und deswegen habe ich die Prüfung, meine Segelschein, das ist meine Segelscheinprüfung, vor Amsterdam bestanden. Und dann war ich irgendwie nachmittags fertig und der Zug, das weiß ich, der Zug zurück ging irgendwie morgens um 4. Oder um 5 sogar erst. Das heißt, ich musste einen ganzen Abend und eine ganze Nacht in Amsterdam verbringen.
Ach, reges Nachtleben da.
Ja, irre. Und es hat mich meinen Glauben an die Menschheit gekostet. Ja, ernsthaft? Ich bin dann irgendwie in dieses Rotlichtviertel geraten und es war.
Ja, dann warst du doch beschäftigt die Nacht. Ja, nee, musst ja keine Sorgen machen.
Nur gucken, nicht anfassen. Nee, nur gucken. Ich habe das so alles so angeguckt. Das ist ewig her. Das in dieser Wucht kannte ich das nicht. Das hat mich echt fasziniert.
Ich war da auch so erschrocken, dass man da durchläuft und du guckst so links, rechts, Handtaschen und da noch Schreibwaren und zack, huch, eine nackte Frau. Das ist, also da sind die Holländer auch ein bisschen anders. Ja. Das ist faszinierend. Nee, und vor allem alle drei Ecken, du sagst ja auch schon, ne, diese Coffeeshops, es riecht überall. Aber ja. Was ich gerade sagen wollte, die haben ja die wunderschönen Grachten da, also überhaupt Städte, die Wasser drin haben, finde ich, haben immer ihren eigenen Reiz und du läufst halt die ganze Zeit nur über Brückchen und an diesen kleinen Wasserläufen entlang. Aber die haben wohl auch das Problem, dass da viel Dreck drin ist.
Ja,
und jetzt
ja.
haben ganz pfiffige junge Tüftler sich was überlegt, weil das ganze Plastikzeugs, also Plastiktüten und so weiter, die sinken alle auf den Boden ab und dann kriegt man sie nicht mehr raus. Du kannst oben natürlich alles, was oben schwimmt, abfischen, aber das, was unten liegt, ist ganz schwierig. Da musst du baggern und machen und tun. Und die haben jetzt so ein, wie so eine Luftpumpe entwickelt, also ein Schlauch mit ganz vielen Löchern, wo das Wasser aufgewirbelt wird. Ha. Das heißt, aber auch zum Beispiel die Schiffe können weiter durchfahren, die Tiere werden nicht gestört und es wird alles aufgewirbelt und dann in so ein Bassin, sage ich mal, reingetrieben. Und das funktioniert wohl super erfolgreich. Die filtern innerhalb kürzester Zeit so 80-90% des Mülls wirklich raus, ohne dass man da groß baggern muss. Und so wollen da jetzt ganz viele Dinger von bauen. Aber was auch schön ist, dass die Tiere eben nicht gestört werden. Und zum Beispiel die Schwäne schwimmen da gerade zu den Blubberblasen hin, weil die es wohl total toll finden, dass es am Bauch so schön kitzelt.
Das ist sehr schön. Prima. Ja, was sagen da die Möpse dazu? Also nicht die von den Frauen im Schaufenster, um Gottes Willen. Das hat uns auch beschäftigt in dieser Woche die Mops-Geschichte.
Ja.
Also der Mops als Streit gegenständliche Verhandlungssache.
Auch da gab es Zuschriften, ne? Und
auch, ja. Ja, auch da. Oh, es gab viele Zuschriften. Und zwar, es geht um den gepfändeten Mops.
Ja.
Ja, es geht um Wilma.
Jetzt sagen die Ersten wieder, warum wird denn nur ein Mops gepfändet?
Das sieht doch blöd aus. Das sieht doch blöd aus, ja. Richtig. Und kann man das überhaupt zulassen, wenn dann der Gerichtsvollzieher zur Tür reinkommt und sagt, ich hätte gern ihre Implantate? Geht denn sowas? Es ist aber tatsächlich ein Mops, ein lebender Mops, ja, so mit diesen großen Kulleraugen. Mhm. Der heißt Wilma. Eine Familie hat sich den gekauft, in Aalen, glaube ich. Ja, in Aalen, verhandelt wird gerade vor dem Landgericht Münster. Und das Ding, also, um Gottes Willen, also der Mops, ja, die Wilma hat 1200 Euro gekauft. Die Familie hat dann irgendwelche Schulden bei der Stadt, hat nicht bezahlt. Jedenfalls kam der Gerichtsvollzieher, hat Wilma gefändet, hat also den Mops mitgenommen, hat geguckt, was ist hier was wert. Hat gesagt, hier, guck, ein Rasse-Mops und hat den Mops gefändet und dann bei eBay verkauft zugunsten der Stadtkasse.
Ja.
Soweit, so gut. In dem Prozess geht es jetzt gar nicht mal darum, ob der das darf, ob so ein Gerichtsvollzieher diesen Mops bei eBay versteigern darf oder nicht, sondern da ging es darum, dass die Käuferin mit der Qualität der Ware nicht einverstanden gewesen ist. Ja, Frauen sind ja da, was Möpse angeht, schon ein bisschen eigen und ein bisschen eitel. Und irgendwie war der Mops nicht ganz gesund und deswegen fordert sie jetzt von der Stadt Schadensersatz.
Aber Moment, war nicht die Qualität der Möpse, wurde doch vom TÜV kontrolliert und deswegen gab es Prozesse in Frankreich, ja, weil die Qualität, verwechsel ich da jetzt wieder irgendwas?
Ja, also der Mops hatte irgendwas mit den Augen.
Ja.
Und da sind wohl erhebliche Tierarztkosten angefallen und das will die Klägerin jetzt von der Stadt zurückhaben. Das ist jetzt aber gar nicht so sehr das Entscheidende. Interessant war ja, dass wir die Frage aufgeworfen haben, dass das überhaupt geht. Ja, also ich meine, dass ein Gerichtsvollzieher kommt und sagt so, ich nehme jetzt ihren Mops mit und den versteigere ich bei eBay.
Ja, aber jetzt, ja? Du sagst auch gerade wieder Gerichtsvollzieher, das war doch auch, das haben wir doch denn gelernt, Gerichtsvollzieher war es ja gar nicht.
Richtig, genau, da fängt der Hamster schon an zu humpeln, weil das ist, wir haben nämlich Post bekommen, dass es sich ja gar nicht um einen Gerichtsvollzieher handelt, sondern um städtische Beamte. Und dass die Städte nämlich ihre eigenen Vollzugsbeamten haben, die aber bitte nicht gleichzusetzen sind mit Gerichtsvollziehern, weil Gerichtsvollzieher haben wohl in der Regel großen Respekt vor Möpsen und würden da nie rangehen. Ja. Also jetzt fändungsmäßig rangehen.
Und, Sie würden es nie vollziehen, Hand an einen Mops zu nehmen.
Sie würden nie Hand an einen Mops, also jedenfalls nicht in ihrem Klientel. Ja. Dort, ja? Mhm. Und deswegen waren das wohl städtische Beamte, die hier als Vollstrecker unterwegs waren. Das war das eine. Und das andere ist, dass es dann weiterging. Wie jetzt? Was erzählten ihr für Schwachsinn im Radio? Es dürfen doch überhaupt keine Tiere bei eBay versteigert werden.
Ja, richtig.
Ist das so? Ist das so?
Ich glaube, das darf nicht das passieren. Aber es war es nicht eBay Kleinanzeigen? Sind da Tiere wieder erlaubt? Ich weiß das nicht.
Ist das ein Unterschied? Können wir das mal eben klären? Du hast doch Internet, oder?
Was denn? Soll ich eBay und eBay Kleinanzeigen erklären?
Guck mal, eBay Kleinanzeigen, ob es diese Richtlinie wirklich gibt. Kann ich wirklich kein Tier bei eBay versteigern? Bei eBay Kleinanzeigen?
Ich meine, bei eBay kann man, also eBay Tiere, das darf man
nicht. eBay Tiere darf man nicht. Gibt es da irgendwelche Tiere. Richtlinien? Guck mal bitte. eBay Tiere. Ich glaube, da geht's nicht, oder?
Haustiere kaufen und verkaufen, der Online-Tiermarkt, eBay, das geht wohl.
Ach, guck mal,
ein Shetty-Stutfohlen könnte ich kaufen für okay. 650 Euro in Kaufbeuren steht das.
Ach, das geht doch, also das geht bei eBay. Ich dachte, prinzipiell ist das ausgeschlossen.
Ich dachte auch, das wäre ausgeschlossen.
Sinngemäß hatten wir solche Post auch bekommen, dass das eben eigentlich bei eBay gar nicht geht und dass der Vollzugsbeamte der Stadt Aalen dort zweimal eigentlich daneben gelegen hat. Ja, also einmal, dass er der Familie dort an die Möpse ging und also an die Mops ging und zum zweiten, dass er den dann einfach verkauft hat über eBay. Also das geht doch über eBay.
Ich bin jetzt gerade überrascht. Grundsatz zu lebenden Tieren. Hier steht es. Da ist doch hier eine Regel bei eBay im Kundenservice. Der Handel mit lebenden Tieren ist bei eBay bis auf die folgenden beiden Ausnahmen unzulässig. Aquariumfische, wie zum Beispiel Zierfische, die zusammen mit einem kompletten Aquarium und ausschließlich mit der Option nur Abholung angeboten werden, die darfst du also verkaufen. Und prähistorische Krabbeneier, die darfst du auch verkaufen.
Quatsch, das hast du jetzt ausgedacht, oder?
Prähistorische, ich könnte prähistorisch gar nicht so sagen, wenn ich es nicht ablesen würde.
Prähistorische Krabbeneier, okay.
Aber warum? Ich habe doch gerade hier gefunden. Rocky sucht ein Zuhause. Warte mal hier. Meine Hündin Malteser Tzu Chihuahua Mix hat mich mit Babys überrascht. Blablabla. Mhm.
Was denn das ist auf eBay?
500 Euro im eBay Kleinanzeigenmarkt, ja.
Dann scheint das doch zu gehen. Okay.
Da ist ein Zwergfadenfischpärchen. Mischlingshund geht auch. Hallo, ich heiße Meiler. Also hier in den Grundsätzen steht es, das dürfte nicht passieren.
Aber es passiert trotzdem.
Ich bin jetzt juristisch verwirrt.
Ja, kein Verlass mehr.
Typvoller Japan Akito Inu-Welker. Was ist denn ein Typ voll? Bist du auch Typ voll?
Typvoll.
Typvoller Radioansager.
Ein Typ voll. Ei, das klingt ja schon mal. Typvoller Radioansager.
Super neugieriger, guck mal, das ist eher was für dich. Super neugieriger Meerschweinchen-Baby-Frühkastrat. Für 45 Euro. Singt er dann besonders schön als Frühkastrat oder was?
Du, ich glaube, eBay verstößt deswegen bewusst gegen seine eigenen Grundsätze, einfach um ein bisschen Spaß zu haben.
Wahrscheinlich ja.
Um die Leute ein bisschen. Kastrat, sehr schön.
Frühkastrat.
Frühkastrat.
Okay. Altdeutscher Schäferhundwelpen. Also hier gibt es jede Menge Tiere. Cool,
okay, alles klar. Also dann streichen wir diesen Zusatz. Wir merken uns, die Städte haben eigentlich Vollstreckungsbeamte. Es muss nicht über einen Gerichtsvollzieher sein, aber man darf Tiere bei eBay verkaufen. Anscheinend, offensichtlich, ja. Offensichtlich ist
Maggi
es so.
Maggi sucht Körbchen auf Lebenszeit. Maggi war doch das, was in die Suppe kommt.
Körbchen. Siehst du, da sind wir wieder beim Thema Körbchengröße.
Ja, und den Möpsen. Schließt sich
und
wieder
den Möpsen. Ja, schließt sich.
Hatten wir den Mops jetzt abgehandelt? Also ist das jetzt geklärt?
Also Mops ist geht auf eBay. Ja, Mops geht auf eBay. Also man kann Möpse auf eBay tatsächlich kaufen.
Apropos Tiere. Hast du mitbekommen?
Man muss halt auf die Fotos. Wer ist tot? Ich wollte noch sagen, man muss auf die Fotos aufpassen. Das ist ja bei Facebook.
Da darfst du gar keinen Mops reinstellen.
Richtig. Sofort.
Du darfst jeden beleidigen, alles Unwahrheiten behaupten, aber bloß kein Foto von Möpsen.
Keine Möpse. Wer ist denn Timur?
Weißt du nicht, wer Timur ist?
Nee, wer ist Timur?
Du hast doch die Connections nach Russland immer. Timur war der Ziegenbock. Weltberühmte.
Habe ich gar nicht mitbekommen.
In Vladivostok. Hast du Timur nicht mitbekommen, der mit dem Tiger Freundschaft geschlossen hat?
Ja. Ja, das Bild habe ich irgendwo im Hinterkopf. Und war es aufgefressen, oder?
Nee, das ist eben nicht. Also damals, man muss die Geschichte ja von Anfang an erzählen. Ja. Also Amur ist der Tiger. So, ja. Der war im Zoo. Der sollte was zu fressen kriegen. Und wie es dann so ist in den Zoos, dann wird da mal ab und zu auch ein bisschen Lebendfutter reingebracht, damit er was zu jagen hat und so weiter.
Und das war die Ziege?
Das war die Ziege. Das war Timur. Ja.
Timur.
Timur und Amur. Das klingt wie ein Lied von Howard
Carpenter. Timur und Amur.
Das war die Ziege. So, jetzt hatte aber Amur, der Tiger, gar keine Lust auf Timur, den Ziegenbock, also den zu fressen.
Weil Ziege riecht ja auch ein bisschen immer. Hast du Ziege schon mal gegessen?
Ja, kann aber, das muss man irgendwie richtig machen, dann schmeckt das sehr lecker.
Aha, aha. Aber es ist, bleibt schon immer so im Abgang, immer schon ein merkwürdiger Geschmack. Vielleicht wusste das der Timur. Vielleicht. Ah, nee, Timur ist ja der Ziegenbock.
Timur ist der Ziegenbock, Timur. Der wusste vielleicht nicht, wie er selbst schmeckt.
Ich Timur. Mein, du bist ja sozialisiert im Westen. Wir hatten ja letzte Woche 30 Jahre Mauerfall.
Ja.
Ich bin ja im Osten aufgewachsen. Und eine ganz, ganz wichtige Lektüre für jeden Jungpionier war übrigens Timur und sein Trupp. Ach, sagt dir das was?
Nee, überhaupt nicht.
Wer das war sagt ja gar nicht. Timur war der Held. Timur war der sozialistische Held aller Jugendbrigaden. Und Timur hat sich mit seinen Kumpels zusammengetan und wollte dann Gutes tun, Gutes bewirken. Ja, ich weiß, ich kenne keine Episoden mehr, aber das war eine ganze Episodenreihe. Also die haben alten Frauen geholfen, keine Ahnung, auf der Kolchose geholfen. Timur und sein Trupp. Das war also die moderne sowjetrussische Robin Hood-Geschichte sozusagen.
Siehst du, das ist der Unterschied gewesen.
Timur und sein Trupp.
Timur sozialisiert, ich mit Bibo. Dem großen, gelben, flatternden Vogel. Ja. Deswegen ist ja auch der gesamte Westen schwul geworden, hat man ja damals vermutet, ja. Weil Bibo, wer hat das denn? Irgendeiner hat das doch gesagt. Bibo wäre schwul. Und ich komme jetzt gerade drauf, weil Bibo ist ja aus der Sesamstraße und die Sesamstraße feiert diese Woche 50 Jahre Jubiläum.
Auch sehr umstritten. So schließt sich der Kreis. Ja. Siehst du?
So,
ja. Tja, also im Osten hatten wir den heterosexuellen Timur
ja.
Und seinen Trupp und bei der euch den schwulen,
gelben Vogel schwulen. Gehabt.
Aber jetzt mal zurück zum Timur. Also ja, Timur genau. War die Ziege und der Tiger mochte nicht.
Der Tiger mochte nicht, der hatte keinen Hunger, hat Timur verschont und deswegen, dann war der halt im Gehege mit drin und dann haben die beiden sich angefreundet.
Oh.
Und das war im Zoo von Vladivostok. Rostock war es natürlich das Highlight. Alle liefen da hinten und guckten und dann hat ja, sogar... Also
warte mal, die waren dann auch schwul. Weil Timur und Amur,
ich hatten glaub,
die
das, was? Ich weiß nicht, ob der Amore war bei Amur und Timur. Ich glaube, okay. Das war eher so eine Männerfreundschaft, weil die sind auch zusammen okay. Zur Jagd gegangen, weil der Tiger hat versucht, dem Ziegenbock auch noch das Jagen beizubringen. Das hat aber nicht so richtig funktioniert.
Okay.
Und dann ist eines Tages Folgendes passiert. Also es ging über Jahre hinweg und, oder Monate, glaube ich. Jedenfalls, der Zoo hatte einen riesen Zulauf. Alle wollten natürlich dieses sehr ungleiche Paar sich angucken und es war ein richtiger Hingucker. Die haben Tassen verkauft mit den Bildern von den beiden drauf und so weiter.
Warte, lass mich raten, dann kam der Gerichtsvollzieher und hat den Tiger gefändet.
Der Tiger musste weg, weil er war gestreift. Nee, es ist Folgendes passiert. Irgendwann, der Ziegenbock ist wohl ein bisschen aufmüpfig geworden und hat dann auch so ein bisschen immer den Tiger geknufft mit seinen Hörnern.
Ja.
Und irgendwann hat es dann dem Tiger gereicht und hat ihm so eine geschallert mit der Pfote. Und dann, das war wohl schon ein bisschen zu heftig für den Ziegenbock. Und dann ist er wohl auch noch eine Klippe runtergestürzt. Also man weiß nicht, ob der Tiger ihm wirklich so richtig eins verpassen wollte oder ob es jetzt ein Unglück war. Und dann hat der Zoo wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, hat ihn nach Moskau in eine Spezialklinik ausgeflogen. Da wurden Knochensplitter rausgenommen und gemacht und getan und so weiter und so fort. Dann hat er das wohl auch noch alles überlebt und ist dann wieder zurück in den Zoo. Und da hat er dann erstmal wieder haben sie ihn nicht mehr zum Tiger gesetzt, sondern zum anderen. Er ist jetzt übrigens gestorben.
Oh.
Ist wahrscheinlich an den Spätfolgen gestorben.
Oh.
Also sprich, so. Aber er hatte noch mal ein paar schöne Monate, weil er, wie gesagt, mit einer Ziegendame zusammensaß. Und jetzt kommt der Knaller an dieser Geschichte. Und wie gesagt, im Zoo von Vladivostok saß der Ziegenbock, verbrachte seine letzten Wochen und Monate mit einer Ziegen namens Frau Merkel.
Tatsächlich.
Ohne Quatsch. Ist das wieder ein Ei, oder?
Das ist Frau schön. Merkel. Und die hat ihn quasi umgebracht.
Ja, wahrscheinlich. Der russische Tiger hat es nicht geschafft, aber die Ziege Merkel hat es geschafft.
Frau Merkel hat es geschafft. Ja, okay. Also war es das für Timur?
Das war es für Timur.
Was so, schöne Geschichte. Okay.
Soll übrigens auch noch eine Statue bekommen, eine Bronzestatue.
Ah, ja, okay, okay. Und probieren das jetzt mit Frau Merkel und Amur?
Ich habe das Gefühl, dass der russische Tiger und Frau Merkel keine Freunde werden.
Sehr schön. Okay. Eine schöne Geschichte. Nee, leider. Ja, mit tragischem Ende.
Ja, leider.
Er ist wäre sie besser ausgegangen, wäre es fast schon eine Weihnachtsgeschichte. Entschuldige, du merkst schon, ich versuche ja wieder ziemlich unbeholfene Brücke zu bauen. Die Weihnachtsmärkte gehen los in Deutschland.
Ja.
Wahrscheinlich auch in Vladivostok, wir wissen es nicht. Tatsächlich, jetzt der erste Weihnachtsmarkt eröffnet heute, wir haben ja den 14. November, in Duisburg.
In Duisburg.
Ausgerechnet in Duisburg.
Ja, Duisburg hat ja sonst nicht viel.
Ich war in meinem ganzen Leben noch nie in Duisburg, ehrlich.
Also Duisburg, ich überlege jetzt gerade, Duisburg, die Fußgängerzone fand ich sehr hässlich, aber die haben ein sehr schönes Hafengebiet. Also der Hafen wurde so ein bisschen kulturell belebt, da gibt's so Cafés und Restaurants und Kultur und so weiter. Das war echt, das sah sehr hübsch aus. Also Duisburg hat so ein bisschen was da, ist ja der größte Binnenhafen Europas?
Ey, tatsächlich?
Der Welt oder Europas?
Mensch, was du weißt. Guck mal nach, bitte. Das wollen wir jetzt noch klären. Also ich weiß nur, dass die heute den Weihnachtsmarkt eröffnen und dass natürlich alle wieder schreien. Also hier so, ne, die Kritiker, die so schreiben, hä, die Greta wäre mit dem Zug durch die USA gefahren, nach Chile. Hä?
Wäre sie mal besser nach Duisburg gefahren.
Die Greta hat schulfrei, die ist freigestellt und muss auch gar nicht in die Schule. Ach, guck mal, Duisburg, ja.
Duisburg-Ruhrorter Häfen befinden sich in Duisburg an der Mündung der Ruhr in den Rhein. Sie gelten als größter Binnenhafen Europas, ich zitiere Wikipedia, in Gesamtbetrachtung aller öffentlichen und privaten Hafenanlagen als größter Binnenhafen der Welt.
Guck mal.
Siehst du, Duisburg ist ein Reisewert.
Duisburg.
Kannst du jetzt mal hinfahren, Hafen gucken und eben Weihnachtsmarkt.
Ja, was wir ja auch an Mehrwert vermitteln, oder? Ja. Für alle, denen es jetzt vielleicht am kommenden Wochenende schon nach Weihnachten zumute ist, die fahren jetzt nach Duisburg.
Ja.
Und du kannst mit dem Boot hinfahren.
Du könntest mit dem Katamaran segeln, dann fährst du eben nicht mit dem Dieselbötchen, sondern mit dem Katamaran, aber es wird ein bisschen schwierig über die Flüsse, aber es geht.
Und dann kannst du gleich weiterfahren in die Krachten nach Amsterdam.
Ja, guckst dir die Blubberbläschen an, steigst da in den Whirlpool sozusagen.
Richtig, genau. Und danach gehst du zu den Möpsen, also zu Wilma hier, zum Mops.
Genau, dann fragst du noch, wo die Sesamstraße genau liegt und hast du was gesehen von der Welt.
So schließt sich der Kreis. Ja, entschuldige, Weihnachtsmarkt. Wir sind ja hier ein Stück weit auch in der Verantwortung als Meinungsbildner. Was hältst du denn davon? Mitte November, jetzt die Kritiker schreien jetzt natürlich, sagen, ach ja, jetzt Mitte November, mein Gott, demnächst fangen wir an, im September schon die Weihnachtsgrippe aufzustellen. Apropos Weihnachtsgrippe, ich merke schon wieder, ich glaube, ich werde krank.
Kommt die Weihnachtsgrippe bei dir?
Ja, ist wirklich, es ist nicht dieses Eikos-Zeug, glaube ich, es ist die Weihnachtsgrippe. Ja. Aber ist egal. Ja, was sagst du? Zu früh?
Also ich glaube, 14. November ist mir ein bisschen früh. Also es würde mir jetzt auch reichen, wenn es Anfang Dezember erst losging. Mhm. Wobei, ich finde es so lustig, das habe ich heute gemerkt, du hast ja im Radio heute Last Christmas gespielt von Wham, wo ja alle mal meckern, kann man überhaupt nicht mehr hören. Ich fand das heute Morgen echt ganz schön, das mal wieder zu hören, dass das, also Sachen, so wenn sie einfach um sind, wenn es man einfach das Leid hat, dann wartet man 10 Monate, dann kann man es wieder. Also,
ja. Aber du, da muss ich nochmal einhaken, weil die Manu, die uns vorhin das Greta-Bashing unterstellt hat, also mir, die schreibt ja davon, dass das Niveau am Morgen immer mehr nach unten geht. Ja, wenn, also das ist, könnte man ja jetzt sagen, Last Christmas auch eine gewisse Niveaulosigkeit. Ja, weil ich meine, das macht man seit 20 Jahren so. Seit 20 Jahren sagen die Radioansager im September, wir spielen jetzt Last Christmas.
Wir sind die Ersten.
Wir sind die Ersten. Ja. Hört mal, wie verrückt wir sind. Sind wir nicht durchgedreht? Mein Gott, wir sind so cool und so angesagt, weil wir jetzt schon Last Christmas spielen. Nein, das ist ja deshalb passiert heute Morgen, weil heute Donnerstag immer Kinotag in Deutschland. Warum eigentlich? Warum kommen in Deutschland die Filme donnerstags in die Kinos?
Weißt weil du Mittwochs die Friseure geschlossen haben.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Heute kommt Last Christmas in die Kinos. Der heißt wirklich so, der Film. Und da geht es tatsächlich auch um die Musik von George Michael und Wham. Last Christmas. Kannst du mal gucken, warum donnerstags die Filme in die deutschen Kinos kommen? Ist das überall so? Warum ist Donnerstag Kinostart in Deutschland? Kino. Guck mal bitte.
Warum? Weißt du, warum das wahrscheinlich ist?
Nee.
Weil die meisten Leute ja ins Kino gerne am Wochenende gehen.
Ja.
So, und wenn dann die neuen Filme, dann gehst du ins Wochenende ins Kino, wenn ein neuer Film da ist. Und wenn der dann erst am Samstag starten würde, hätte man sich den Freitag kaputt gemacht. Wenn die schon am Montag starten würden, würden wahrscheinlich Leute sagen, ach, der ist ja schon alt. Dann ist ja dieser Zugfaktor vielleicht nicht so da.
Ja.
So, und deswegen ist Donnerstag vielleicht so ein guter Kompromiss.
Kann gut sein.
Kinostarts in Deutschland. Warum?
Nee, warte mal, das ist vielleicht hat das auch was mit der Greta zu tun. Vielleicht haben die damals schon gewusst, als sie es eingeführt haben, dass Freitag irgendwann mal schulfrei ist. Und dann haben wir gesagt, da können die Kiddies abends schön ins Kino gehen und sich die neuesten Filme angucken.
Ja, das kann sein. Ach, guck mal, das Thema wurde aber schon gefragt.
Aha.
Die Süddeutsche Zeitung hat sich schon damit beschäftigt.
Movie-Pilot.
Jetzt mal gucken.
Ja.
Der 8. August 1985 wird wohl den wenigsten als filmhistorisches Datum in der Gedächtnis sein, schreibt ein Movie-Pilot dazu. Und doch hat er außerdem Deutschlandstart von Roger Moores letzten James Bond in Angesicht des Todes eine weitere Premiere zu bieten. Seit diesem Tag ist der Kinostarttag in Deutschland der Donnerstag, seit 1985.
Aha.
Okay.
Und warum?
Bevor Mitte 1985 die Umstellung auf den Donnerstag erfolgte, war der Kinostarttag seit Anfang 1983 der Freitag. Davor wiederum liefen Filme in Deutschland viele Jahre lang zu etwa 2/3 am Freitag, zu 1/3 am Donnerstag an. Je weiter man die Jahrzehnte zurückdreht, desto bunter durchmischt werden allerdings auch die Wochentage, an denen die Filme starteten. So, Der Hauptverband Deutscher Filmtheater sagte, wurde letztlich deshalb die Entscheidung getroffen, damit diejenigen am Freitag auf der Arbeit, in der Schule etc. darüber sprechen können, die einen Neustart schon eben am Donnerstag gesehen haben, sodass die also dann die Werbung machen können dafür, die Mundpropaganda also.
Guck mal.
Eigentlich sollte es der Mittwoch werden, konnte sich aber nicht durchsetzen in der Diskussion. So, und dann deswegen ist es dann der Donnerstag geworden.
Interessant. So seit 1985, siehst du? Ja. Und ab heute dann eben neu Last Christmas. Guck an. Last
Christmas. Ist das nur in Deutschland so?
Das ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass das mit der ist, die in Games of Thrones, die
Emilia.
Die Emilia, ja, die richtig,
so genau. Die ist da drin. Also ja, die war ja bei Game of, hast du Game of Thrones geguckt?
Nein, nie, nee. Ich bin kein, wie sagt man, Thronzer? Gibt's da irgendwie einen Kürzel dafür? Gamer?
Ich bin kein Gamer.
Gosser. Weiß ich nicht. Ich bin kein Gosser. Nee, wirklich nicht. Ich schau's nicht.
Ich bin sehr spät. Ich bin bei solchen Serien immer viel zu spät. Da liefen die schon 5-6 Jahre. Ich habe das letztes Jahr alles geguckt. Okay. Letztes Jahr und dieses Jahr das Finale geguckt. Das ist schon großartig gemacht. Das muss man sagen. Und sie spielt ja darin eine der letzten Überlebenden sozusagen, die Drachenkönigin. Und also jetzt in dem Film sieht sie ja natürlicher aus, und sehr putzig, sehr hübsch. Hat ein sehr schönes Lachen. Also ich mag die wirklich.
Last Christmas. Und ich habe aber die Kinokritikerin heute Morgen sagen hören im Morgenmagazin. Dieser Film ist ja von Emma Thompson, mit Emma Thompson und von Emma Thompson. Und sie kann gar nicht glauben, dass Emma Thompson so blödsinnige Zitate sich hat einfallen lassen. Dass die wirklich aus ihrer Feder kommen. Weil sie offensichtlich große Stücke auf Emma Thompson hält, also diese Kritikerin.
Ja.
Und sagt, sie kann gar nicht glauben, dass Emma Thompson dem Protagonisten dort in diesem Film, keine Ahnung, solche Zitate wirklich in den Mund gelegt hat.
Also blöde Texte.
Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja.
Also aber jedenfalls vielleicht sollten wir mal dazu sagen, auch unsere Texte werden von Emma Thompson geschrieben. Wir können leider nichts dafür.
Ja. Also das erklärt aber eben, weshalb Last Christmas schon am 14. November im Radio gelaufen ist. Die Musik. Ja.
So. Schön. Süß.
Schön. Mein Gott, wir sind schon wieder fast, es ist schon wieder fast eine Stunde. Eins möchte ich noch machen, das liegt mir sehr am Herzen. Wir sind ja mit einer Botschaft heute quasi gestartet in unserem kleinen Podcast, ja, mit der Botschaft, sich immer mal wieder zu erden und einfach immer mal so ein bisschen umzugucken. Mein Gott, dass man eigentlich ganz schön Glück hat auf dieser Welt, wenn alles einigermaßen läuft. Ja. Und heute ist der 112. Geburtstag von Astrid Lindgren. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, haben wir hier im Podcast schon mal darüber gesprochen, dass ich vor ein paar Wochen in einem Einkaufszentrum, witzigerweise, da war irgendwie Lesetag oder Lesewoche, haben die eine Ansprache von ihr aus Anlass dessen, dass sie den Friedenspreis, ich glaube Friedenspreis des deutschen Buchhandels gewonnen hat, irgendwann in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre oder so, habe ich das schon erzählt? Ich weiß nicht, ob
du
ich
hast das es im Radio erzählt, im Podcast weiß ich noch nicht.
Ja. Im Podcast nicht. Und die haben quasi dort in diesem Einkaufszentrum die Rede von Astrid Lindgren ganz groß gezogen, so irgendwie A1 oder was, und konnte man dort nachlesen. Und das Spannende an dieser Rede war, dass sie halt vor der Weltöffentlichkeit damals als ältere Dame gesagt hat, dass sie es schlimm findet, in welchem Zustand sich die Welt befindet. Ja, überall Kriege, kalter Krieg, heißer Krieg, überall sind die Menschen auf Konfrontation aus und ach, die Welt ist einfach ganz, ganz beschissen dran. Das war so ihre Bestandsaufnahme der Welt. Mhm. Und dann hat sie sich an die Kinder gewandt, wie gesagt, Anfang der 70er, und gesagt, ihr Kinder, ja, ihr habt meine Hoffnung, euch gehört meine Hoffnung. Ihr werdet es einmal besser machen. Wenn ihr eines Tages erwachsen seid, wird die Welt sich in einem besseren Zustand befinden, weil ihr seht das jetzt alles mit Kinderaugen und ihr werdet einfach, deshalb, weil wir erwachsen uns jetzt so anstrengen mit euch, ihr werdet das einfach mal besser hinbekommen mit dieser Welt. Ja, und jetzt, 40 Jahre später, 50 Jahre später, haben genau diese Kinder jetzt das Sagen.
Ja.
Und was ist?
Ja, den Fehler hat aber auch Herbert Grönemeyer gemacht. 1986 hat er Kinder an die Macht gesungen.
Ja.
Die sind jetzt auch schon über 30.
Die sind jetzt dran, genau. Ja,
die die haben die junge Union und die Jusos schon überstanden. Die sind schon in Amt und Würden oftmals. Und ja, aber ich habe ja heute Morgen im Radio schon gesagt, also ich meine, diese Hoffnung, dass die Kinder alles besser machen, es gibt ja auch die umgekehrte Bestrebung immer, dass man immer sagt, um Gottes Willen, die Jugendlichen sind schlimmer als zuvor, die haben nicht genug gelesen und die gucken nur noch Videospiele. Und das haben ja auch schon die alten Römer in ihren Graffiti, haben wir schon gesagt, die Jugend verroht und es ist katastrophal und es kommt der Weltuntergang, es geht alles bergab und so weiter. Und nichts von beiden stimmt. Also das, was Astrid Lindgren sich erhofft hat, ist nicht eingetreten. Ja. Und das, was die alten Römer gesagt haben, ist auch nicht eingetreten. Also insofern, Kinder sind auch nur Menschen.
Ja, die heutige Generation ist nicht besser und nicht schlechter als die vergangene Generation. Und die nächste Generation wird wahrscheinlich nicht besser, aber eben auch nicht schlechter sein als
wir. Das Doofe ist nur, sie könnte eigentlich daraus lernen, was früher schon mal passiert ist. Wenn man in die Geschichtsbücher gucken würde, was in den 20er, 30er Jahren zum Beispiel in Deutschland los war, könnte man daraus ja bestimmte Sachen lernen. Aber auch das passiert nicht. Also nein, sie sind genauso blöd wie ihre Eltern.
Ja, richtig, richtig, richtig. Ja. Und selbst ein Humanist wie Barack Obama sitzt im Sessel oder saß im Sessel im Weißen Haus in irgendeinem Bunker und hat sich angeguckt, wie irgendwelche ferngesteuerten Drohnen Menschen töten.
Ja, ja. Das Interessante ist ja dabei, dass dann zum Beispiel ein Präsident, der ja, also hier, Ronald Reagan hat ja wie hieß das damals, ISS nicht, sondern dieses Weltraumabwehrsystem da starten und so weiter und so fort, war ja auch ein ganz scharfer Hund. Und der hat ja im Endeffekt dann die Abrüstungsverträge mit Gorbatschow, glaube ich, auch losgetreten. Und Ronald Reagan, das war auch eine Erkenntnis dieser Woche, das habe ich nämlich auch irgendwo gelesen, Ronald Reagan hat zum Beispiel total auf Astrologie gehört. Also sprich, der hatte immer Astrologen, die ihm gesagt haben, zu welchem Zeitpunkt er was machen soll. Und zum Beispiel, als er als Gouverneur schon damals in Kalifornien, das war in den 60er Jahren, vereidigt wurde, hat der alle warten lassen. Er sollte um 12 Uhr vereidigt werden. Er hat es dann erst, ich glaube, 10 nach 12 oder so gemacht, weil die Astrologen ihm gesagt haben, das ist die bessere Zeit dafür. Und der hat auch Reden, zum Beispiel die berühmte Rede hier, Mr. Gorbatschow, tear down this wall in Berlin, hat der auch rausgezögert oder bestimmte Zeiten vorgegeben, wann er die hält, weil die Sterne da besser stehen sollten. Also muss man sich überlegen, da saß einer, der auch später der Demenz verfallen ist, schon geistig vielleicht angeschlagen war und dann auf die Sterne gehört hat und der hat was dann im Endeffekt für den Weltfrieden getan.
Das war doch auch der, der aus Versehen bei einer Ansprache an die Nation, er wusste noch nicht, dass die Mikrofone an sind, irgendwie so als Test gesagt hat, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, seit 10 Minuten bombardieren wir die Sowjetunion mit nuklearen Sprengköpfen und das ging aber schon raus, oder?
War das so? Genau, so. Und ja, damals gab es noch kein Twitter. Er hätte wahrscheinlich solche Sachen auch sonst bei Twitter rausgeblasen, was heutzutage ja jeden Morgen passiert.
Mhm. Ja, aber was ich mich ganz schnell noch, was ich mich frage, jetzt mal rein hypothetisch, wären wir beiden morgen die Chefs der Welt? Ja, also würde jemand sagen, okay, ihr zwei, oder wir sind erstmal bescheiden, wir sind die Chefs von Deutschland.
Ich würde dich alle machen.
Was würden wir anders machen? Fangen wir mit Greta an. Würden wir es wirklich so machen, dass wir sagen, der Sprit kostet ab morgen wirklich 5 Euro pro Liter, damit die Menschen endlich umsteigen auf Elektroautos? Würden wir sagen, der Strom für Elektroautos ist geschenkt? Fahrt Elektroauto und lasst eure Benziner, verschrottet eure Benziner und eure Dieselautos. Was würden wir machen? Würden wir die Einkommensteuer erhöhen und sagen, wir schicken ganz viel mehr Geld in andere Gegenden der Welt, nach Afrika zum Beispiel, wo die ganzen Flüchtlingsbewegungen jetzt auf uns zurollen und wir sagen, mit diesem Geld bauen wir dort eine Infrastruktur auf und sorgen dafür, dass die Menschen gar nicht erst hierher kommen, was natürlich Geld sein müsste, was wir unseren Bürgern wegnehmen. Würden wir das wirklich machen? Würden wir die Partnerschaften in irgendwelchen Militärbündnissen in Frage stellen, die momentan ein gewisses Gleichgewicht auf dieser Welt ja doch erhalten? Würden wir so viel anders machen als das, was uns vorgesetzt wird von den etablierten Politikern? Ich weiß es nicht.
Ja. Gute Frage. Ich fürchte auch nein, weil immer dann trotzdem musst du ja Mehrheiten finden. Du musst für das, was du ändern willst, ja immer Leute hinter dich scharen.
Ja, und das und zum einen.
Musst die mitnehmen. Mhm. Und dann ist jede kleine Entscheidung eben ja auch immer ein Kompromiss und auch abgesehen vom Atomausstieg, den Angela Merkel da damals in kürzester Zeit ja plötzlich bewegt hat. Aber auch dafür musst du Mehrheiten haben und so. Also ich vermute mal, so viel anders machen könnten wir auch nicht. Aber ich verstehe.
Aber selbst wenn du die demokratischen Prinzipien jetzt mal hypothetisch außer Kraft setzen könntest, ja, also wir wären jetzt König, die zwei Könige von Deutschland, würde man es dann machen? Würde das nicht auch zu totalen Verwerfungen führen und keine Ahnung, die Menschen eigentlich eher ins Unglück stürzen als?
Gute Frage. Du müsstest ja dann deine Macht auch wieder halten. Dann landest du wahrscheinlich hinterher so wie Assad oder sowas, dass du da plötzlich einen Geheimdienst und so weiter natürlich hast. Aber erstmal glaube ich, dass zum Beispiel ein gute König, jetzt so eine Elisabeth II. Zum Beispiel, die denkt ja daran, dass ihre Söhne auch noch was zu regieren haben sollen und die Enkel auch noch. Also sprich, die würde vielleicht ein bisschen anders entscheiden, was so Umweltthemen anginge. Dass das ja, dass man nicht so kurzfristig nur denkt, ach, ich muss jetzt gucken, dass alle für 3 Jahre zufrieden sind, damit sie mich auch wieder wählen, sondern die würde sagen, ja, meine Söhne sollen in 100 Jahren auch noch hier ein Königreich haben.
Ja, verstehe, verstehe. Aber es hängen immer 2 Seiten dran, ja? Was Demokratie im Moment in Deutschland bewirkt. Wir hatten in dieser Woche auch die Meldung, dass dieser große Windkraftanlagenbauer pleite ist, beziehungsweise Tausende von Arbeitsplätzen streicht in Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt. Die sagen eben, okay, die Leute wollen keine Windkraft bei sich vor der Haustür. Ja. Deswegen gibt es ein Gesetz der Bundesregierung, was jetzt vorsieht, Mindestabstand wohl von irgendwelchem bebauten Grund 1000 Meter. Und es gibt wohl inzwischen kaum noch ein Windparkprojekt oder überhaupt Windradprojekt, gegen das nicht geklagt wird in Deutschland. Das ist also quasi eine Folge der Demokratie und des Rechtsstaats, hat aber eben auch wieder zur Konsequenz, dass die Unternehmen, die auf diesen Klimawandel gesetzt haben, ja, beziehungsweise auf die alternativen Energien gesetzt haben, wie zum Beispiel Windräder bauen, dass die jetzt pleite gehen, weil es einfach zu kompliziert ist.
Ja.
Da bräuch, ja, das ist halt.
Und
das,
andererseits, wenn du die Dinger irgendwo aufs flache Land setzt, kriegst du die Stromtrassen wieder nicht genehmigt, dass da zumindest mal irgendwo eine Stromleitung gelegt werden darf, ne?
Ein weites Feld, ein weites Feld. Micha, gut,
dass die Alternative ist in China oder so, die dann sagen, ist mir egal, wir bauen hier die Windräder, da kommt die Stromleitung hin, dein Haus kommt weg und so weiter. Da gilt halt der Einzelne gar nichts, ne? Kann nichts machen und da ist unser Rechtssystem natürlich zum Schutz des Einzelnen anders, ja.
Gut, dass wir nicht die Könige von Deutschland sind, wollte ich noch sagen. Unsere Kinder machen alles besser. Ja, wir machen das jetzt so wie Astrid Lindgren. Wir glauben einfach an die nächste Generation. Wir kriegen das hin.
Nee, das ist auch wieder falsch. Weißt du, dann verschiebt man die Verantwortung wieder woanders hin. Nee, unsere Generation muss was tun. Punkt aus Ende.
Ja, Punkt aus. Ja. Und Greta natürlich. Ja.
Greta sowieso.
Greta stürmt voran. Micha, wir wollten jetzt eigentlich so ein bisschen weihnachtliche Stimmung, also damit wollten wir jetzt rausgehen, ja, das also mit den Weihnachtsmärkten und es geht jetzt los. Wann ist ein Totensonntag? Danach darf ja auch geschmückt werden. Wann ist denn das? Nächste Woche, glaube ich, oder?
Ich habe keine Ahnung.
Wann ist ein Totensonntag? Warte, soll ich mal, kannst du mal gucken?
Nach Totensonntag darf geschmückt werden?
Ich glaube, nach Totensonntag darf, also sagen die Alten. Ja. Die Vorgängergeneration hat es gesagt. Aber ich glaube, das ist heute noch so.
Kannst 24. Mal, November ist Totensonntag. 24. Also in anderthalb Wochen. So, und dann darf geschmückt werden. Dann darf ich dir also die Kugeln dranhängen und eine Lichterkette umlegen und so weiter.
Dann darfst du mir die Kugel geben, genau. Also, daher können wir jetzt noch gar keine schöne Adventszeit wünschen. Nee.
Ist ja auch.
Nee, ist ja noch nicht eben. Nein. Also auch, ja, es wird kälter in Deutschland. Wir haben den ersten Schnee.
Glühwein trinken könnte man trotzdem schon, wenn man
könnte will. Könnte man trotzdem, genau. Also entlassen wir euch jetzt trotzdem ein bisschen vorweihnachtlich.
In den Advents-Countdown. Ist es jetzt der -2. Advent?
Ja,
oder
irgendwie so.
Ich kann jetzt nicht rechnen, sowas um den Dreh. Damit kann man ja vielleicht mal starten. Die Adventskalender sind ja auch da.
Im Kino läuft Last Christmas.
Ja. Vielleicht würden wir das als Könige ändern. Den Kinotag nicht mehr am Donnerstag.
Genau, das wäre die erste Amtshandlung, ja. Micha, wir hören uns im Radio oder... Wir hören uns demnächst hier im Podcast.
Sehr gerne tun wir das.
So.
Kann man schon mal frohe Weihnachten wünschen?
Ja. Nee, kann man doch nicht.
Nee, weil wir hören uns ja bis dahin noch 7 Mal mindestens.
Und bis Weihnachten habe ich aufgehört mit diesem Eikost-Zeug.
Meinst du?
Ja, ich muss das hinkriegen.
Oh, du Fröhliche.
Okay, mal sehen. Den aktuellen Stand der Dinge gibt's dann beim nächsten Mal. Bis dahin, habt euch lieb und was sollen wir am Ende immer sagen, Micha? Wir sollen doch am Ende immer sagen, keine Ahnung, empfehlt uns weiter.
Ja, ihr könnt uns liken, abonnieren bitte, auf jeden Fall abonnieren, damit ihr nichts verpasst, wenn nächstes Mal wird's richtig gut. Ja. Und gerne auch bewerten, rezensieren, kommentieren, alles. Nur so können wir die werden, die ihr verdient habt.
Ja, danke für eure Kritik und danke für euer Verständnis. Und dann setzen wir auf die nächste Generation von Podcastern.
Das ist ein bisschen jetzt wie die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten.
Ja. Wir machen jetzt hier einen Punkt, okay?
Ende aus.
Ende aus. Tschüss. Ja.